auch widerspricht er auch dem Grundprinzip Religion der Araber, denn das war ja Götzendienst und zur Unterlassung der Götzendiensten äußert, sagte er. Dann sagt Abu Sufyan, ich erwiderte nein. Bedeutet, er war unter ihnen bekannt als wahrhaftig und nicht als Lügner, vorher schon. Und vertrauenswürdig. Seine Widerstreiter und Feinde bezeugten, dass er wahrhaftig sei. Sogar nachdem er das gesagt hatte, was er gesagt hat. Nachdem er gesagt hat, er sei ein Prophet. Ist er wortbrüchig? Ist er untreu? Wenn er was sagt, wenn er was macht, wenn er was verspricht, bricht er sein Versprechen? Abu Sufyan antwortete, nein. Das heißt, er ist bekannt dafür, sein Versprechen zu erfüllen, ja, und auch treu zu bleiben. Und dann sagt er weiter, Abu Sufyan, wir befinden uns in einem Waffenstillstand mit ihm. Das heißt, es gab eine Vereinbarung zwischen Kuffar Quraysh und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ein Waffenstillstand war. Und dann ergänzte Abu Sufyan etwas. Und das war eine Gelegenheit, vielleicht etwas in Frage zu stellen. Nur in Frage zu stellen. Er sagte, wir wissen aber nicht, was er darin tun wird. Also wie er sich dann verhalten wird in diesem Waffenstillstand, diese Vereinbarung, ob er jetzt diese Treue oder nicht Treue, diese Vereinbarung einhalten wird oder nicht. Dann sagte er ergänzend, es war mir nicht möglich, etwas hinzuzufügen, etwas mehr zu sagen, außer dieses. Was bedeutet, ich habe nichts einfügen können. Also er konnte nichts einfügen können, außer dieser Worte, denn ihre Bedeutungen für ihn in der Vergangenheit sind also die Bedeutung des Propheten, aber auch die Bezeugung für ihn von der Vergangenheit sind erfüllt worden. Auch die Fragen, die er gestellt hat, sind komplett erfüllt worden. War er wahrhaftig? Wer folgt ihm? Welchem Stamm stammt er? Und so weiter. So ist die Wahrscheinlichkeit, und das ist jetzt das Schöne, was der Sheikh hier gesagt hat, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sie in der Zukunft hintergeht, sehr gering. Was er vorher, was die Eigenschaften, die für ihn sprechen vorher, deuten darauf hin, dass er auch in Zukunft diese Eigenschaft nicht verändern würde. Er betrachtete diesen Satz überhaupt nicht. Das heißt also, er schenkte diesen Beifügung von Abu Sufyan überhaupt nicht, überhaupt keine Beimessung. Nun fragt er, habt ihr gegen ihn gekämpft? Ich antwortete ja. So fragt er weiter, wie sind eure Kämpfe gegen ihn verlaufen? Er erwiderte, nämlich Abu Sufyan, der Kampf zwischen uns und ihm war wechselhaft. So war er mal erfolgreich und mal wir. Er war wechselhaft, mal haben wir gesiegt, mal hat er gesiegt, sozusagen. Er fuhr fort, welche Vorschriften hat er euch gemacht? Also was verlangt er von euch sozusagen bezüglich des Glaubens, Glaubenslehre und Handlungen? Abu Sufyan sagte, dient Allah einzig und allein. Er sagt, und dient Allah einzig und allein. Das heißt, er ordnete uns an, die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Anbetung. In seiner Anbetung. Gesellt ihm nichts bei. Und wendet euch von dem, was eure Väter glaubten. Was bedeutet, gesellt ihm nichts bei. In allem, sei es offensichtlich oder im Verborgenen, untersagt ihnen absolute Art der Beigesellung. Wenn er sagt, dient Allah allein und gesellt ihm nicht bei, das ist im Grunde was? La ilaha illallah. Keine Beigesellung. Diese Götter, die angebetet werden, müssen ausgeschlossen werden, müssen vermieden werden. Nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine angebetet werden. Außerdem schreibt er uns das Gebet, die Abgabe, yani Zakat, die Wahrheit, die Keuschheit und die Verwandtschaftsbande vor, yani zu pflegen und zu besuchen. Was bedeutet, er ordnet ihnen das Gebet, wie soll es auch anders sein, die fünf Säulen, die Wahrheit zu sprechen, also nicht zu lügen, die Unterlassung von Verbotenem und Gut zu den Verwandten zu sein, von bestimmten Personen, bis zu den allgemeinen, die sämtlichen Art der Güte. Eine Gut zu sein zu bestimmten Personen, wenn wir sagen Güte zu den Eltern, ja, aber auch Güte zu den Menschen, von bestimmten Menschen bis zu den allgemeinen Menschen, diese Handlungen dann auszuführen. Daraufhin richtet er sich an seinen Übersetzer, indem er sprach, sag ihm, ich fragte dich nach seiner Abstammung und du erwiderst, dass er unter euch von edler Abstammung sei. Tatsächlich ist dies bei den Gesandten der Fall. Sie würden unter den Edlen ihre Völker auserwählt. Das bedeutet, so ist es mit den Gesandten sozusagen. Allah wählte sie unter den Edlen ihre Völker. Also daraus verstehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Gesandten alle von edlen Völkern ausgewählt hat. Denn die vorzüglichsten Wesenseigenschaften erbt ein Mann von seinen Vorfahren. Eine diese automatische edlen Umgang, höflich zu sein, gerecht zu sein, wenn sie von edler Abstammung sind, dann erbt er das automatisch, das bekommt er so mit, erbt er sie. Und nachher vervollständigt sich das Ganze mit dem Kitab und Sunna. Und ich fragte dich, ob vor ihm jemals einer unter euch diese Behauptung aufgestellt hat, was du verneintest. Hätte irgendjemand vor ihm, yani ein Prophet zu sein, vor ihm diese Aussage gemacht, würde ich sagen, dass dieser Mann dem Vorbild eines anderen folgt. Was bedeutet, dann hätte ich mir gedacht, dass er jemand anderen nachahmt, der zum Prophet gerufen hat. Dann fragte ich dich, ob einer seiner Vorväter ein König war. Denn er hat ja im Stern gesehen, dass König der Beschnittenen erschienen ist. Jetzt will er wissen, gab es von diesem Mann einen Vorfahren, der König war? Das hat auch einen Grund. Und du erwiderst, nein. Wäre einer seiner Vorfahren ein König gewesen, würde ich sagen, dass dieser Mann das Königtum seines Vorfahren beansprucht. Das heißt, dass er versuchen würde, das Königtum seines Vorfahren für sich beanspruchen, doch er gehörte nicht zu den Söhnen eines Königs, sodass man dies von ihm denken könnte. Also dann wäre das ein Hindernis. Dann kann man sagen, nee, er gehört nicht zu ihnen. Dem war aber nicht so. Daraufhin wollte ich wissen, ob ihr ihn jemals der Lüge verdächtigt habt, bevor er sagte, was er verkündet. Hat er gelogen vorher? Ist er dann ein Zeichen von einem Menschen? War er vorher Lügner oder nicht? Und du sagtest, dass dies nicht der Fall sei. So habe ich verstanden, dass wenn er sich nie erlaubt hat, die Menschen zu belügen, er auch über Allah nicht und Wahrheit sagen würde. Das heißt, denn das Lügen über Allah subhanahu wa ta'ala ist gewaltiger und widerwärtig, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt. Und wer ist ungerechter als wer gegen Allah Lügen ersinnt? Ja, wenn jemand über Allah lügt, subhanallah al-adim, ja, dann schlimmer, das ist etwas ganz Schlimmes. Und das war bei den Menschen damals auch nicht anders. Also haben sie auch gedacht, Lügen ist für sie etwas Unvorstellbares, besonders bei ihrem Stamm, dass sie dann bestimmte Eigenschaften geachtet haben. Und ich fragte dich, ob ihm die Edelsten unter den Menschen oder die Schwachen unter ihnen folgen, und du antwortetest, dass die Schwachen seien, und sie sind tatsächlich die Anhänger der Gesandten, die Schwachen sozusagen. Bedeutet, denn die Edelsten lehnen es ab, von anderen geführt zu werden, und ihre Seele weigert sich ihnen zu folgen, bis auf diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat. Ja, sie sind also immer die Führer gewesen, sie haben immer das letzte Wort und sie geben auch die Richtung und sie bestimmen auch die Umstände und legen auch dann Rahmenbedingungen, und dann sollen sie jemanden befolgen und sie sollen diejenigen jetzt, die gehorchen. Das war für diese Menschen etwas Schweres, für ihre Seele so etwas überhaupt zu akzeptieren. Aber die Armen, das war für sie nicht schwer, auch die Schwachen, sondern sie haben dann, für sie war es kein Problem, die Wahrheit zu befolgen. Auch Abu Jahl, der hat auch bezeugt, dass der Prophet nie gelogen hat, dass er auch immer die Wahrheit, aber was ihn gestört hat, dass er zu Prophetentum und dass er zu einer anderen Religion gerufen hat. Daraufhin fragte ich dich, ob ihre Anzahl zunimmt oder abnimmt von diesen Menschen, worauf du sagtest, dass sie zunehmen würden. Und genauso ist der Fall mit der Angelegenheit des Glaubens, bis er in jeder Hinsicht vollständig ist. Bedeutet, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden. Aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Auch wenn sie das verhindern wollen, auch wenn sie mit Architekten zusammensitzen und Pläne schmieden, Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht vollenden, ob sie wollen oder nicht. So ist es eine notwendige Folge, dass die Anzahl der Gläubigen zunimmt, auch wenn sie das verhindern wollen. Und wir sehen das, dass manche Züge uns verraten, dass sie eigentlich eine derartige Präventionsschritte machen wollen und der Schuss geht immer meistens von hinten los. Dann war das doch eine Fehlentscheidung. Bei vielen, schaut das ein bisschen in der Welt, wie die Menschen reagieren. Doch, dass die Anzahl der Ungläubigen zunimmt und dass die Kraft der Menschen sich im Laufe der Zeit vervielfachen wird, die Anzahl der Menschen. Ich fragte dich, ob sich jemand aus Unzufriedenheit über seine Religion losgesagt hat, nachdem er darin eingetreten war, und du verneintest dies. Und so ist der Iman, wenn er sich mit der Herzensfreude verbindet. Wenn er sich dann im Herzen verbindet, dann kann man den nicht mehr trennen. Dann ist er praktisch, dann fließt das wie im Kreislauf. Das heißt, wenn sich sein Genuss in die Herzen seiner Anhänger mischt, Al-Iman, wenn der in Herzen der Anhänger sich mischt, ja, und sie in das Herz seiner Anhänger eindringt, so fühlt sich das Gewissen zufrieden. Die Seele fühlt sich ruhig. Und dies ist die natürliche Veranlagung des Menschen, die Allah ihm zukommen lassen hat. Die natürliche Veranlagung ist ein Werk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und die Religion ist Religion Allah. Und wenn sie das Herz erreicht, dann wird sie auch eindringen, sich niederlassen, heimisch fühlen. Ja, und die Menschen werden sich dann wohlfühlen. Sie werden das, was sie immer suchen, diese inneren Frieden finden. Und das kann man von Menschen nicht entziehen. Auch wenn sie versuchen, was sie bis jetzt immer versucht haben. Dann fragte ich dich, ob er wortbrüchig ist. Und du sagtest, dass dies nicht der Fall sei. Genauso verhält es sich mit den Gesandten. Sie werden niemals wortbrüchig. Bedeutet, Untreue ist eine niedrige Eigenschaft, von der sich die Menschen reinhalten wollen. Erst recht aber die Propheten. Diese niedrige Eigenschaften. Du hörst viele Menschen, die sagen, ich möchte mich auf diesem Niveau nicht begeben. Aber erst recht schon dann die Propheten, sie begeben sich grundsätzlich nicht auf diesem Niveau. Daraufhin fragte ich dich, was er euch anordnet. Und du erwiderst, dass er euch anordnet, Allah anzubeten, ihn nichts beizugesellen, und er verbietet euch Götzen anzubeten, dass er euch das Gebet und die Wahrheit und die Keuschheit anordnet. Wenn das, was du sagst, die Wahrheit ist, wird er diesen Ort unter meinen Füßen einnehmen. Sagt Heraklius, was bedeutet? Al-Qastalani sagte, das bedeutet, das Land von Jerusalem oder das Land, über das er herrscht, wird nachher dann eingenommen von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder von den Muslimen, weil die Menschen Islam annehmen werden. Sagte damals ein Christ, der einen hohen Gewicht hat. Ich wusste, dass er erscheinen würde, sagte er. Also er wusste, ich wusste aus dem Injil, aus den früheren Büchern, dass nach Isa ein Prophet erscheinen wird. Und dies stimmt mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, und als Isa, der Sohn Mariam, sagte, o Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war, und einen Gesandten verkündet, der nach mir kommen wird. Sein Name ist Ahmed. Dann sagte weiter, doch ich dachte nicht, dass er einer von euch sein würde. Er dachte nicht, dass er von Araber kommt. Wenn ich wüsste, dass ich zu ihm gelangen könnte, das heißt, möglicherweise hat er die Tora, sagen die Rechtsgelehrten, weil er gesagt hat, ich wusste nicht, dass er von euch, hätte er die Tora gelesen, ja, entweder hat die Tora nicht gelesen oder er hat sie nicht verstanden. Und wenn ich wüsste, dass ich zu ihm gelangen könnte, yani zu ihm kommen, dann würde ich alles tun, um ihn zu treffen. Er würde alles dafür geben, auch diese Reise auf sich nehmen, um ihn dann zu treffen. Und wäre ich bei ihm, würde ich ihm die Füße waschen. Die Rechtsgelehrten sagen, das bedeutet eigentlich, hätte ich mein Gesicht mit dem Wasser, das von seinen Füßen tropft, gewaschen, sagt dieser Heraklius. Anschließend fragte er nach dem Schreiben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, das von Dihya al-Kalbi zum Statthalter von Busra gesandt worden war. Das heißt also, der Statthalter von Busra hieß al-Harith ibn Abi Shamr al-Ghazali, dass er Heraklius weiterreichte. So sandte er, also der Statthalter von Busra sandte das Schreiben weiter an Heraklius. Welcher las, yani er hat das gelesen, was darin stand. Stand drin im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, von Muhammad, dem Diener und Gesandten Allahs. Die Rechtsgelehrten sagen dir, warum er das geschrieben hat. Er sagt, Al-Qastalani sagte, er schrieb sich als Diener. Der Prophet beschrieb sich als Diener, damit die Nichtigkeit der Aussage der Christen andeutet, dass Jesus der Sohn Allah ist. Ja? Denn die Propheten sind an die Tatsache gebunden, Diener Allah zu sein. Weiter sagt an Heraklius, also in dem Brief an Heraklius, dem Herrscher von Byzant, Friede sei auf dem, der der Rechtleitung folgt. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schrieb ihn an, denn dies ist die gesetzliche Begrüßung. Also, was nicht geht, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aber das ist gesetzliche Begrüßung, wenn man einen Glaubensverweigerer begrüßt. Denn Assalam richtet man an diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben, normalerweise. So dann, ich lade dich ein, dem Ruf zum Islam zu folgen. Werde Muslim und Allah wird deinen Lohn verdoppeln. Das heißt, erst einmal in Bezug auf deinen Glauben, auf deinen Glauben an den Propheten Isa und zum anderen für deine Konvertierung zum Islam. Hier spricht er die Belohnung. Wenn du Islam annimmst, ja, dann wird in Bezug auf deinen Glauben an Prophet Isa belohnt, dass er dein Prophet ist und nicht Sohn, und zum anderen für deine Konvertierung zum Islam auch belohnt. Deswegen diese doppelte Belohnung. Weigerst du dich jedoch, wirst du die Vergehen deiner Untertanen zu verantworten haben. Assyriyin, sagt er. O Leute der Schrift, Allah subhanahu wa ta'ala, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort. Was bedeutet Gleichheit von uns, yani Muslimen und Christen, Gleichheit von uns und euch allesamt. Darin stimmen alle himmlischen Religionen überein. Das ist die Grundlage von den Religionen, die vom Himmel, ja, nämlich von Allah subhanahu wa ta'ala, gesandt worden, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Was bedeutet, dass nur Allah würdig ist, einzig und alleine angebetet zu werden? Das heißt also, im Grunde uns verbindet uns würde verbinden, dass wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten, dass wir keine derartige Beigesellung neben Allah subhanahu wa ta'ala machen. Dass wir niemanden zum Kind oder zur Partnerin oder Sohn oder was auch immer machen neben Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir auch dann jegliche Beigesellung auch dann ausschließen, nur Allah azza wa jalla einzig und alleine anbeten. Al-Qari' sagte, so sagen wir nicht, Uzair ist Sohn Allahs oder Al-Masih ist der Sohn Allah. Noch gehorchen wir einem Priester in dem, was sie von Erlaubten oder Verbotenen eingeführt haben. Also nicht von etwas anderem, wenn sie etwas Neues einführen in der Religion. Dann sagt er weiter, doch wenn sie sich abkehren, im Vers, dann sag, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Wenn sie nicht wollen, dass wir zu einem gleichen Wort zurückkehren, dann sollen sie bezeugen, dass wir Allah ergeben sind. So hat euch das Argument erreicht, yani Beweis erreicht, darum bestätigt, dass wir ohne euch Muslime sind und dass sie Allah gegenüber den Glauben verweigert haben. Abu Sufyan sagte, als er das, was er gesagt hatte und das Lesen der Schrift beendet hatte, erhob sich ein Schreien und Lärmen um ihn herum. Man muss vorstellen, im Palast und viele Menschen hören zu und als er fertig war, dann diese Geräusche und dieser Lärm entstand dann plötzlich. Wir wurden hinausgebracht. Nachdem er war, dann wurden sie hinausgebracht. Dabei sagte ich zu meinen Gefährten, Abu Sufyan sagt zu seinen Gefährten, die Bedeutung von Ibn Abi Kabscha ist gewaltig geworden. Das ist ja unglaublich, so ungefähr. Sehr unglaublich, was der, welche Fragen der gestellt hat und über wen. Ja. Interessant wird dann auch von der Erklärung wie folgt gesagt, die Angelegenheit Mohammeds hat an Bedeutung zugenommen, meint Abu Sufyan, über den wir uns lustig gemacht und angespottet haben. Wenn er uns in dieser Angelegenheit angesprochen hat. Welche Angelegenheit? Prophetentum. Allah einzig und allein. Das hat den Kaiser von Rom sehr bewegt. Nicht umsonst hat er ihn zu sich gebeten. Und nicht umsonst hat er auch dann die Fragen gestellt. Daraufhin haben wir gesagt, dieser Abi Kabscha, also nach dem Wort, dieser Abi Kabscha, was erwartet er von uns sozusagen? Spricht vom Himmel. Abu Kabscha ist sein Milchvater, wie er heißt. Milchvater vom Propheten, und heißt Al-Harith ibn Abdul Uzza. Denn der König der Bani al-Asfar fürchtet sich vor ihm, sagt Abi Sufyan. Der König von Bani al-Asfar, yani Kinder von Hellhäutigen sozusagen, haben die Araber damals gesagt. Bedeutet, derjenige, der über den wir uns lustig gemacht haben und den wir mit dieser Metapher beschrieben, Abi Kabscha, hat diesen Niveau erreicht. Ja, sie waren auch erstmal schon sehr betroffen. Und sein Stellenwert ist gewachsen, sodass der König von Rom ihn fürchtet und sich zu seinem Prophetentum bekennt. Also das war schon irgendwo auch eine Zustimmung von ihm. Er hat also einen Katalog von Fragen, die er durchgegangen, und alle sind also 1a beantwortet worden. Er hatte also keinen Grund, das abzustreiten. Dann sagt Abu Sufyan, ich war immer davon überzeugt, dass er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, siegen werde, erfolgreich sein wird und seine Religion in naher Zukunft verbreitet wird. Das Gefühl hat er immer gehabt, bis Allah mich zum Islam führte. Das heißt, er hat mir den Erfolg zum Islam gewährt. Das erzählt der Ibn Abbas, ja, wohlgemerkt, diese Geschichte. Dieser Teil ist der erste Teil vom Hadith. Hier wird gesagt, hier endet der erste Teil des Hadiths und es folgt ein zweiter Teil, das von Az-Zuhri überliefert wurde, in diesem langen Hadith. Er berichtet, Ibn An-Nator, der zu jener Zeit der Statthalter von Ilya, und Ilia ist Jerusalem, was wir gesagt haben, war, während Heraklius das Oberhaupt der Christen in Scham war. Das heißt also, Ibn Nator war ein Machthaber von Jerusalem und der Freund von Heraklius sozusagen, der das Oberhaupt der Christen im Scham war. Berichtet, dass er Ibn an-Nator berichtet, dass Heraklius eines Morgens, als er in Ilia war, also in Jerusalem war, sich aufhielt, schlechte Laune hatte. Er war also sehr nachdenklich und sehr unruhig. Er war aufgeregt, besorgt und bekümmert, wie gesagt wurde. Einige seiner Priester fragten nach der Ursache dafür. Bedeutet, sie sagten nach dem Motto, wir beobachten, dass dein Gesicht sich verändert hat, was darauf hinweist, dass dich einiges an Besorgnis plagt. So berichtet Ibn an-Nator, Heraklius war Wahrsager und Astrologe, sozusagen, der die Sterne deutet. Das heißt, er konnte aufgrund der Betrachtung der Sterne nach seiner Behauptung sagen, was jetzt oder in Zukunft geschehen wird. Er sagte zu jenen, die ihn gefragt hatten, als ich heute Nacht die Sterne betrachtet hatte, sah ich, dass der König jener, die beschnitten oder die Beschneidung verrichten, erschienen ist. Also, und sie haben ja nach einem Prophet gewartet sozusagen. Der ist jetzt erschienen. Ich konnte von den Sternen ablesen, dass der König, jener, die sich beschneiden, erschienen ist. Das heißt, wer von dieser Gemeinde lässt sich beschneiden, hat er gefragt. Also jemand, anscheinend konnte das von den Sternen lesen, wie Allah einem. Es wurde gesagt, niemand lässt sich beschneiden, außer die Juden. Sie brauchen dich nicht zu beunruhigen. Warum? Weil sie weder Land noch Macht haben. Deswegen braucht er keine, sich nicht zu unberuhigen. Dann sagten sie ihm, die Priester, seine Priester, schreib an jede Stadt deines Reiches und lasse alle Juden darin töten, wenn du dir Sorgen machst. Yani, wenn du dich vor ihnen fürchtest, dann vernichte sie sozusagen. Während sie die Angelegenheit über die Angelegenheit sprachen, wurde ein Mann zu Heraklius gebracht, den der König von Rasan gesandt hatte. Dies bedeutet, dieser Mann ist Addi ibn Hatim, sozusagen, um ihn eine Nachricht vom Gesandten zu überbringen. Nachdem er sich erkundigt hatte, sprach Heraklius, geht, schaut, ob er beschnitten ist oder nicht. Jetzt kam jemand und hat ihm ein Schreiben. Er hat was gesehen, er soll jetzt Muslim werden. Sagt, guckt, ob er beschnitten ist. Weil er gesagt hat, es erscheint jemand von einem Volk, die sich beschneiden. Dann haben die geguckt bei ihm, der ist beschnitten. Sie schauten bei ihm nach und sagten zu ihm, dass er beschnitten sei. Daraufhin fragte Heraklius ihn über die Araber, so, ja, ob sie beschnitten sind. So antwortete dieser, sie sind beschnitten. Heraklius sprach, der König dieses Volkes, der Araber, ist erschienen. Tatsächlich hat sich das bewahrheitet, was er vorher sozusagen gesehen hat. Anschließend schrieb Heraklius einen Brief an seinen Freund in Rom, der aber auch vom Wissen stand, genauso wie er war, der ihm im Wissen gleich war. Heraklius ging nach Homs zurück und er verließ Homs nicht, bis er den Brief seines Freundes erhalten hatte, bis er ihm zurückgeschrieben hat, der mit ihm darin übereinstimmt. Yani, er stimmt mit ihm überein, dass ein Prophet erscheinen wird und das ist eine Tatsache, sozusagen. Daraufhin rief Heraklius die obersten byzantinischen Würdenträger in sein Schloss in Homs. Yani, Heraklius kündigte die höchsten Würdenträger und den wichtigsten Männern des Staates an, dass sie in seinen gewaltigen Palast zusammenkommen sollten, um eine wichtige Ansprache zu halten. Er will jetzt eine Ansprache halten, der Heraklius. Dann ordnet er, die Toren zu schließen, als sie drin waren. Er kam durch einen Flügel und ließ die Toren schließen. Anschließend erschien er und sprach, O ihr Byzantiner, wollt ihr Erfolg? Und den rechten Weg, wollt ihr tatsächlich Erfolg, Triumph, Rechtleitung und die Wahrheit in der Glaubenslehre in Wort und Tat. Und dass euer Reich weiter bestehen bleibt, so folgt diesem Mann, diesem Gesandten. Yani, verpflichtet euch gegenüber Muhammad zum Islam. Die Leute rannten verstört zu den Toren. Ja. Er erkannte, also Heraklius, ihre Abneigung und gab die Hoffnung auf. Ihre Annahme des Islam auf. Er forderte, bring sie zu mir zurück. Das bedeutet, so sagt er zu seinen Soldaten, bring sie zurück. Er sprach, ich habe dies nur gesagt, um die Stärke eures Glaubens, eurer Religion zu prüfen. Als er gesehen hat, das hat keinen Sinn, hat er das jetzt verdreht sozusagen. Nun habe ich es gesehen, dass ihr tatsächlich standhaft seid. So habe ich euch gesehen, was ich mir gewünscht habe sozusagen. Sie warfen sich vor ihm nieder und waren mit ihm zufrieden sozusagen. Das war ihr Brauch damals, dass sie sich dann unterworfen haben oder niedergeworfen haben, wenn sie mit jemandem zufrieden waren, besonders jetzt mit dem König und so weiter. Und dies war sozusagen das Ende von der Geschichte von Heraklius, das Ende der Geschichte über den Schreiben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und das ist auch das Ende von diesem letzten Hadith von Bad'ul Wahd, also wie die Offenbarung angefangen hat. Und somit haben wir alhamdulillah das Kitab al-Wahd auch beendet, auch mit der Erklärung. Und wenn wir Zeit haben nach Asr, machen wir auch die Erklärung von Al-Iman, was wir dann über PowerPoint laufen lassen werden. Und das ist sehr wichtig, damit wir auch die Grundlagen des Iman von Ahl-Sunnati wal-Jama'a inshallah verstehen können. Weil das zweite Kapitel im Sahih al-Bukhari wird davon Kitab al-Iman gesprochen, von Al-Iman. Und da braucht man so eine Einführung, damit man versteht, was Iman bedeutet. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.